Guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Anjuta Engert. Ich lade Sie ein zu unserer heutigen Sendung Spiritualität. Im Sakrament der Buße bekennt sich der Mensch zu den Sünden, die er begangen hat, und übernimmt die Verantwortung für sie. Dadurch öffnet er sich neu Gott und der Gemeinschaft der Kirche und ermöglicht sich so eine neue Zukunft. So eine Erklärung zur Beichte. Na, das klingt doch ganz einfach. Also dann ist doch alles klar. Oder haben Sie ein Problem mit dem Beichten? Vielleicht ja doch. Und Hand aufs Herz, das ist doch eine komische Angelegenheit. Da soll ich als katholischer Christ zu einem vielleicht wildfremden Menschen gehen, einem Priester, dem ich von Angesicht zu Angesicht über meine Fehler erzähle, mein Herz ausschütte, mich preisgebe, meine Lebensumstände, eben alle meine Sünden bekenne. Für mich persönlich war die Beichte früher immer eine Art Gang nach Canossa. Oder schlimmer noch, der Gang zum Schafott. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Aber wie dem auch sei, es kostet wahrscheinlich immer Überwindung, diesen Gang zur Beichte anzutreten. Was ist, wenn nach der Lossprechung aber nicht die große Erleichterung eintritt? Oder was ist, wenn eigentlich gar kein richtiges Beichtgespräch stattgefunden hat? Ist Beichte nicht immer auch eine Art seelsorgliche oder geistliche Begleitung? Und wie ist es, wenn ich immer wieder das gleiche beichte und das Gefühl habe, keinen Schritt voranzukommen? Nur Demutsübung, eingedenk der Tatsache, lebenslänglich mit meinen Kardinalfehlern herumzulaufen? Ja, und wie bereite ich mich eigentlich so richtig gut vor auf die Beichte? Sicher kennen Sie auch viele Gewissensspiegel, die einem nicht wirklich auf den Grund der Dinge zu blicken helfen. Fragen über Fragen, mit denen wir aber nicht alleine gelassen sind heute zum Thema die heilige Beichte, Lobpreis auf die Barmherzigkeit Gottes, sondern als mein Gesprächsgast darf ich ganz herzlich begrüßen Pater Hubertus Freiberg aus Leutkirch, jetzt zugeschaltet. Einen schönen guten Tag.
Grüß Sie, Frau Engert, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Pater Hubertus, Sie sind seit 2003 Hausgeistlicher im Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und Sie haben auch dort in diesem Tagungshaus einen Ort heilender Begegnung aufgebaut. Seit 2011 sind Sie auch geistlicher Rektor des Hauses und Sie haben auch eine eigene Fernsehsendung bei EWTN, die heißt Wo zu Gott? Und Sie machen natürlich auch immer bei Radio Horeb mit Vorträgen, mit Impulsen. Sie halten sowieso viele Vorträge, Exerzitien, machen geistliche Begleitung. Also Sie sind rundherum auch erfahren mit Problemen beichten, Problemen geistliche Begleitung oder wie beichte ich richtig. Meine Frage vorab, Pater Hubertus, warum tun sich eigentlich so viele Menschen schwer mit dem Beichten?
Tja, das ist eine gänzlich gute Frage. Wir tun uns schwer, einzugestehen, dass wir nicht perfekt sind. Und unser Stolz verbietet uns dann häufig, dass wir dieses eingestehen. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum wir uns als Menschen alle schwer tun, nicht einfach fröhlich hüpfend zum Beichtstuhl zu tanzen, sondern dass wir uns schon eher beschwert dahinschleppen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich auch eine ganze Reihe von Menschen entweder Gott, Sie haben es ja auch angesprochen in Ihrer super Anmoderation, dass viele Menschen Angst haben, bestraft zu werden und nicht das Heilungssakrament erleben, und die anderen es gar nicht als Sünde erkennen und deswegen gar nicht wissen, was sie da eigentlich tun sollen und es deswegen unnötig finden und dann, wie Sie auch sagten, eben nicht irgendeinem fremden Mann, der da in einem Kästchen sitzt oder gegenüber einen noch anguckt, dann etwas Intimes benennen wollen.
Also gar nicht so einfach rund um die Beichte, um das Sakrament der Versöhnung. Und das ist wahrscheinlich auch stark vernachlässigt worden in der pastoralen Praxis. Wie kann man denn diese vielen Hemmschwellen überwinden, die es da gibt? Also sei es Vorurteile oder auch schlechte Erfahrungen oder Ängste und auch Unsicherheiten einfach über vielleicht auch eine fehlende gute Erfahrung und eine fehlende gute Beichtpraxis oder aber auch, wie Sie gerade gesagt haben, vielleicht auch ein mangelndes Gewissen. Ja, wie kann man so diesem ganzen Konglomerat aus Vorurteilen, aus Schwierigkeiten, aus Hemmschwellen, wie kann man dem begegnen?
Also Ihre Frage zielt darauf hin, da könnten wir, glaube ich, 5 Sendungen machen, weil es so viele verschiedene Problemfelder angeht. Ich denke, es ist so, dass jeder von uns schon mal in einem Lokal war und schlecht gegessen hat, dass jeder schon mal in einem Lokal war und unfreundlich bedient worden ist, dass jeder schon mal vielleicht in einem Lokal war und nichts mehr zu essen gekriegt hat, weil die Küche schon zu war. Und trotzdem gehen wir immer wieder in Lokale und wir wissen auch in manchen Lokalen, da ist es gut, da lohnt es sich auch ein paar Kilometer hinzufahren, um dann dort zu speisen und eine freundliche Bedienung zu haben und einen guten Koch. Also ich will es mal so sagen, wir machen es uns häufig auch sehr bequem zu sagen, ich habe vor 40 Jahren als Kind eine schlechte Erfahrung in der Beichte gemacht und drum tue ich es nicht wieder. Das ist so ein Aspekt zu sagen, ich versuche es mal wieder, auch bei Exerzitien oder Einkehrtagen oder eben auch an einem Ort, wo man weiß, da ist es gut zum Beichten. Also wir haben zum Beispiel bei uns immer an einem Gebetsabend am 13. sind immer mehrere Priester da. Und das hat sich so rumgesprochen, dass mittlerweile das für viele ein fester Beichtabendtermin ist, wo sie dann am 13. abends hingehen können. Also das, denke ich, ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt mag noch sein, dass es immer wieder diese Herausforderung an die eigene Überwindung ist. Ja, nehme ich mich ernst? Nehme ich mein Handeln ernst? Bin ich bereit, auch Verantwortung zu übernehmen und so weiter? Und dort, wo jemand sagt, ich möchte mal wieder mit meinem Leben Ordnung machen, so wie man auch einen Schreibtisch natürlich überhäuft haben kann und auch daran arbeiten kann, aber irgendwann sagt man, es ist besser, wenn ich mal wieder klar Schiff mache. Und so schlägt die Kirche auch sehr, sehr frei auch vor, dass jeder Katholik einmal im Jahr, zumindest in der Osterzeit, zum Beichten und zur Heiligen Kommunion geht.
Da kommen wir auch eigentlich schon gleich auf den Kern des Themas zu sprechen, nämlich der Frage, was bedeutet das eigentlich, das Beichtsakrament, und was beinhaltet es und was hat es für einen Sinn für uns Menschen? Also wir sehen, wir können uns nicht auf irgendwelchen fernen Kindheitserfahrungen ausruhen. Das entspricht nicht so direkt dem verantwortungsbewussten Reifen am Handeln oder Verhalten eines Erwachsenen. Und was wollen wir machen mit dieser Sendung? Ja, eigentlich auch Mut. Ihnen, uns neuen Mut machen, wieder einen Schritt auf die Beichte zuzugehen, sich wieder neu umzuschauen und zu suchen, wo finde ich wirklich einen Geistlichen, wo vielleicht auch die Chemie stimmt und wo ich ja dann auch wirklich Befreiung erfahren kann. Pater Hubertus, Sie haben einen Impuls vorbereitet und bevor wir weiter ins Gespräch kommen und auch Sie die Möglichkeit haben, sich hier mit Ihren Fragen in dieser Sendung bei Spiritualität zu beteiligen, ja, gebe ich das Wort erstmal Ihnen zum Thema die Heilige Beichte, Lobpreis auf die Barmherzigkeit Gottes, wie Sie mir gesagt haben, übrigens auch ein Zitat des Pfarrer Ars.
Jawohl. Ja, die Beichte ist, glaube ich, etwas unglaublich Kostbares aus meiner Erfahrung heraus. Und ich möchte Sie ein bisschen daran teilhaben lassen, warum ich das erfahre und glaube. Das Erste ist, dass ich mit Ihnen gerne die 7 Sakramente der Kirche anschauen möchte. Im Katechismus der katholischen Kirche werden diese 7 Sakramente eingeteilt in 3 Gruppen. Und ich finde die Gruppenüberschriften schon so beeindruckend. Die erste Gruppe sind die 3 Sakramente der Initiation, das heißt der Eingliederung in der Kirche. Das ist die Taufe, die Firmung und die Eucharistie. Dann gibt es eine zweite Gruppe von Sakramenten, die ich sehr eindrücklich finde, weil sie erstaunlicherweise zusammengepaart sind und unter dem Titel Dienst an der Gemeinschaft eingegliedert sind. Das ist die Priesterweihe und das Sakrament der Ehe. Also Priester und auch das Sakrament der Ehe ist nicht ein Sakrament für mich, sondern Dienst an der Gemeinschaft. Ein unglaublich verheißungsvolle Überschrift, die auch eine ganze Serie von Sendungen auch bestücken könnte. Und das Letzte, wo wir heute drauf kommen wollen, ist die Gruppe der Sakramente, Sakramente der Heilung. Und da ist die Krankensalbung und das Sakrament der Versöhnung, die heilige Beichte. Sie sehen also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass schon alleine die Überschrift benennt, dass das Sakrament der Versöhnung eine Gabe für uns Menschen ist, die uns zur Heilung dienen soll. Ja? Also ein Heilssakrament. Und das ist etwas vielleicht ganz anderes, als Sie es zum Teil auch in einer gewissen Bußpraxis, die es über die Jahrzehnte hin gab, erfahren haben. Das heißt, wir müssen nicht um Gottes Willen zum Beichten gehen, sondern Gott hat das Sakrament uns geschenkt, damit wir Befreiung erfahren, damit wir Heilung erfahren. Und es ist auch interessant, dass zum Beispiel in Lourdes sehr viele anerkannte Heilungen geschehen sind, nicht im Bad und nicht bei der eucharistischen Sakramentsprozession, sondern nach der Beichte. Das heißt, das Sakrament der Versöhnung, das wir ja in der Heiligen Schrift in verschiedenen Stellen nachlesen können, im Johannesevangelium im 20. Kapitel, die Verse 21 und folgende, da heißt es, er hauchte sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Und in Matthäus 16, 19 heißt es, da spricht Jesus zu Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Der Herr schenkt also der Kirche in den Sakramenten der Priesterweihe diese Löse- und Bindegewalt, so dass wir erfahren können, der Herr hat uns im Neuen Testament aufgetragen, diesen Weg der Versöhnung und der Verzeihung zu gehen. Und was tun wir jetzt da, wenn wir zur heiligen Beichte gehen? Das erste ist, wir gehen zu Jesus Christus. Es ist in erster Linie eine Begegnung mit dem Herrn, so wie die einzelnen Menschen, die Jesus Christus begegnet sind und von denen wir im Neuen Testament hören, da können wir auch sagen, genauso wie diese Leute zu einem fremden Menschen gegangen sind und erlebt haben, hier ist einer, der mit Vollmacht spricht und der ist ausgestattet mit Vollmacht, denn er kann Sünden vergeben. Und das kann eben nur ein einziger Jesus Christus. Also der Priester, der im Beichtstuhl oder im Beichtzimmer sitzt, der hat gar keine Kraft, die Sünden zu vergeben, sondern Christus spricht sakramental durch den Priester, diesen Beichtiger, dem Beichtenden, den Pönitenten, wie es auch heißt, von den Sünden frei. Also der erste Schritt ist, wir dürfen Christus begegnen in diesem Priester. Also eine Begegnung mit dem Herrn. Wenn wir also häufig sagen, ich weiß gar nicht, wie der Herr ist und wie der handelt und was der macht, dann können wir sagen, wenn wir zur heiligen Beichte gehen, dann erleben wir, wie Christus handelt, denn er spricht uns frei. Und darum sagt der Priester, ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also da erleben wir ganz konkret, wie Christus uns gleichsam berührt, heilt und heiligt. Das bedeutet also, dass wir sagen können, es ist in erster Linie eine Christusbegegnung. Ich mache einen Besuch beim Herrn und gehe zu ihm. Und ein klassisches Gleichnis, das Jesus uns aufgibt, ist das Gleichnis vom barmherzigen Vater und den beiden Söhnen. Da lässt der Vater den Sohn ziehen, der sein Erbe verspielt. Und dieser verlorene Sohn sitzt also dann am Ende dieser Geschichte im Mist seines Handelns. Und da heißt es, da kommt er zu sich. Er erkennt, dass er vor dem Vater und vor dem Himmel gesündigt hat, macht sich auf, um dorthin zu gehen und um Verzeihung zu bitten. Also ein ganz starkes Bild, ein ganz starkes Bild, dass in dem Moment, wo der Mensch bei sich selber ankommt, sich selbst erkennt in seinem Unrecht, dass er, wenn er sich da aufmacht, er einen Schritt in die Freiheit geht. Da werden wir gleich noch ein wenig weiter hören. Das Loblied auf die Barmherzigkeit Gottes, dieses Sakrament, kommt in der Tat vom heiligen Pfarrer von Ars und beschreibt eigentlich im Wesentlichen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beschreibt er im Wesentlichen, was es bedeutet, wenn wir dorthin gehen in die Beichte und was es bedeutet, wie wir uns vorbereiten. Denn das Loblied auf die Barmherzigkeit Gottes ist das Schuldbekenntnis des Sünders. So sagte der heilige Pfarrer von Ars. Das heißt, wenn ich also in den Beichtstuhl gehe und ich versuche auch in regelmäßigen Abständen 4, 6 Wochen zum Beichten zu gehen, dann bedenke ich, wie könnte ich auf den Herrn das beste Loblied singen? Da können wir sagen, du bist groß, du bist wunderbar, einen Lobpreis machen. Das ist sicherlich gut, auch bei der Vorbereitung auf die heilige Beichte. Aber wenn der heilige Pfarrer von Ars sagt, wenn du deine Sünden bekennst, dann ist es ein Loblied auf die Barmherzigkeit Gottes. Dann bedeutet es, dass du nicht bei dir selber im Mist sitzend, um in dem Gleichnis vom barmherzigen Vater zu sein, und dich in deinem Mist suhlst, und dich entweder ekelst oder dich sogar drin suhlst und zufrieden bist, sondern dass du zu dir kommst und dann dir eingestehst, beim Vater ist es besser, da hat der kleinste, der schlechteste Tagelöhner besser als ich hier. Wir suchen also, wenn wir uns für das Sündenbekenntnis vorbereiten, suchen wir also zu sagen, immer wenn ich sage, ich habe jemand Unrecht verleumdet, ich habe gehasst, ich war geizig, ich war lieblos, dass wir dann gleichzeitig sagen, ich habe dieses Unrecht getan und du, Gott, du verzeihst es mir. Das heißt, wenn wir uns auf die Beichte vorbereiten, geht es nicht so sehr darum, ach, was bist du für ein schlechter Mensch und bist böse und bäh, 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 sondern Herr, wie großartig bist du, dass du das alles mir verzeihst, dass du in dem Moment, wo ich bekenne, ich war stolz, ich war eifersüchtig, ich war neidisch, dass du in dem Moment das mir nimmst und sagst, gib es mir, ich verwandle es. Und wir somit es praktisch aufs Kreuz geben und durch das kostbare Blut Jesu Christi und durch sein Sterben am Kreuz, er uns von dieser Sünde befreit hat und uns somit den Weg zu Gott gegeben hat. Ja? Also nochmal sich bewusst zu machen, ich muss nicht mich klein machen. Und die Beichte ist nicht dazu da, wie es manchmal von Leuten, die gar keine Ahnung haben, behauptet wird, das ist eine Erfindung, um Menschen klein zu machen, um die Kirche Macht über andere auszuüben. Das wäre völlig eine Perversion der Beichte. Sondern die Beichte ist dazu da, Gott groß zu machen, weil wir auf seine Barmherzigkeit, auf seine Gnade hin vertrauen, auf diese Zusage, deine Sünden sind dir verziehen, vertrauen und hingehen und das benennen, und somit Gott groß machen. Ja. Die Beichte und der Beichtstuhl ist also der Ort, wo wir einen Lobpreis auf Gott machen. Du bist groß, du bist heilig, du bist derjenige, der Barmherzigkeit schenkt. Und ich benenne diese Punkte in meinem Leben, wo das geschieht. So können wir sagen, dass in dem Moment, wo wir sagen, ich habe schlecht über meinen Freund gedacht und über ihn geredet oder ich habe meinen Eltern dieses oder jenes nicht verziehen, ich werfe es ihnen heute noch vor, dass wir an diese Dinge gebunden sind und wenn wir sie sagen, dass wir dann den Herrn bitten, dass er mir hilft, da davon loszukommen, frei zu werden. Das heißt also, wir machen einen Blickwechsel, wir drehen uns nicht um uns selber, wir machen nicht sich selber als armer schwarzer Kater zu bezeichnen, sondern es ist wirklich diese Erfahrung, ich schaue auf den Herrn und in dem Moment, wo ich auf den Herrn schaue, entdecke ich sein Erbarmen. Sie erinnern sich an die Stelle, wo Jesus zu Petrus sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Und als der Hahn kräht, Petrus sich daran erinnert und in Tränen ausbricht. Und vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen diesen Film Passion Christi gesehen. Und da ist es sehr beeindruckend. Da wird vorher noch gezeigt, Christus mit dem Kreuz. Und Petrus sieht ihn und indem er auf Christus mit dem Kreuz schaut, bricht er in Tränen aus und erkennt seine Sünde. Das bedeutet, dass der Beichtspiegel für uns letztendlich das Kreuz ist, indem wir auf Christus schauen und sein erbarmendes Gesicht, sein Gesicht, das diesen Schmerz um unsere Sünde ausdrückt. Denn wenn wir beichten, dann besänftigen wir nicht einen strengen, strafenden Gott, sondern dann sind wir hineingenommen in diesen Dienst Jesu, der uns befreit von dieser Last der Sünde, von diesem Gift der Sünde. Denn dort, wo wir sündigen, im Bild des barmherzigen Vaters und dem verlorenen Sohn, ist es der Schweinemist, der den Sohn zum Nachdenken anregt. Es ist aber auch eben uns oft diese Hilfe, auf Christus zu schauen und aus Liebe zu ihm uns zu fragen, Herr, womit habe ich mich vergiftet, dass ich so getrennt von dir bin, dass du mit mir leidest und für mich leidest aus Sorge, dass ich in dieser Trennung verharre. Das Kreuz Jesu Christi ist die Brücke, die Jesus über den Graben legt, den ich durch meine Sünde schaufle. Die Sünde ist die Bewusstmachung, die das äußerlich bezeugen, mit dir, Gott, will ich nichts zu tun haben. Und da legt Christus sein Kreuz drüber und sagt, komm herüber zu mir. Ich habe für dich diese Brücke gebaut. Wenn also Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Christus schauen, dann schauen wir auf sein barmherziges Gesicht, das mit uns leidet. Und dann hilft er uns zu sagen, steh auf, geh deinen Weg, steh zu dir. Und das ist der größte Akt menschlicher Freiheit, wenn das Geschöpf vor seinem Schöpfer niederkniet und sagt, ich war's. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, es gibt ganz wenige Momente, wo wir so befreit sein können, wie diese Situation im Beichtstuhl, wo ich mir und Gott und vor der Gemeinschaft der Kirche, darum sitzt der Priester da, als Stellvertreter auch für die Gemeinschaft der anderen, eingestehe, ich war's. Da könnten wir noch ganz viel über Beichte allgemein, auch über das Schuldbekenntnis in der Heiligen Messe sagen, was ich unglaublich wichtig und befreiend auch finde. Es geht also darum, stark zu werden. Das Sakrament der Versöhnung ist das Sakrament, was uns in eine Freiheit führt, wo wir letztendlich merken, dass immer dort, wo wir schlechtes Gewissen haben, wo wir verdrängen, wo wir nicht wahrhaben wollen, wo wir Schuld anderen zuweisen, wir letztendlich uns selber lähmen, wo wir uns selber nicht ernst nehmen, wo wir uns bequem machen und die Schuld anderen zuweisen. ich war es nicht, das machen doch alle, der hat angefangen, wieso, das ist doch nicht so schlimm, einmal ist keinmal. Sie kennen alle diese Ausreden, die wir haben. Warum Freiheit? Ich bin überzeugt davon, dass wirklich dieses Sakrament der Heilung, wie wir es ja benannt haben, uns von diesem Gift der Sünde heilt. Ich glaube aber auch, dass wir dort, wo wir Befreiung brauchen, wo wir auch krank sind, wo wir Ängste und Zwänge haben, wenn wir all das auch mit in die heilige Beichte hineinnehmen, dass zwar keine aktuelle Sünde sind, ist, aber wir doch die Lossprechung, das losgelöst werden müssen, auch von Flüchen, von diabolischen oder okkulten Machenschaften, all dies kann auch in der heiligen Beichte gelöst werden. Da müssen Sie den Priester bitten, binden Sie mich von diesen Fesseln los. Und dann merken wir, es wird unser Herz immer mehr frei werden. Und das ist vielleicht so wie eine Zwiebel, die in vielen Schalen entblättert wird, so dass, wenn Sie jetzt schon lange nicht mehr beim Beichten waren, Sie wirklich sich bewusst machen können, natürlich sind das jetzt erstmal ein oder zwei vielleicht ganz schwerwiegende Dinge, die sie schon lange mit sich herumtragen, aber vielleicht auch sehr oberflächliche. Und je mehr wir in einer Regelmäßigkeit zur heiligen Beichte gehen, umso eher wird es dann auch ein Weg zur Heilung und zur Heiligkeit sein. Freiheit ist dann, wo ich sagen kann, ich war's, weil ich Verantwortung über mich übernehme. Und das wäre ein weiteres wichtiges Bild, ein Aspekt von Beichte. Ich nehme Verantwortung für mein Handeln. Und deswegen glaube ich, meine Lieben, dass dort, wo wir regelmäßig zur Beichte gehen, es ein Mensch ist, der vernünftig Bilanz hält oder Inventur oder wie Sie es auch benennen wollen, um zu sagen, welchen Stand habe ich? Wo stehe ich gerade? Und all das, was im Minus steht, dass wir das wieder auf Null stellen können. Bei der heiligen Schwester Faustina wird ja berichtet, sehr schön, diese Stelle, wo sie ganz am Anfang Jesus sieht und er zu ihr spricht und sie dann zu einem Priester geht und sagt, mir ist Jesus erschienen, und der Priester denkt, oje, oje, so eine junge Schwester, was hat die jetzt wieder für komische Sachen? Und er sagt ihr, um es prüfen zu wollen, ob diese Erscheinungen echt sind, fragt sie, bitte, wenn Jesus wieder mal zu Ihnen kommen soll, dann fragen Sie ihn doch mal, welches meine schlimmste Sünde gewesen ist. Und dann kommen Sie wieder zu mir. Und tatsächlich, kurze Zeit drauf, erscheint Jesus wieder Schwester Faustina und sie fragt ihn im Gehorsam, welches war die schlimmste Sünde, die dieser Priester begangen hat? Und Jesus antwortet ihr, die habe ich vergessen. Das heißt, und somit war das für diesen Priester auch klar, dass es wirklich echt ist, dass vor Gott die Sünde, wenn sie in der Beichte benannt wird, nicht mehr existent ist. Sie ist vorüber, vorbei, vergessen. Wenn ich also eingestehe, ich war es, nicht weil meine Frau mir das und das gesagt hat, habe ich dann das und das gemacht und dann hat mein Sohn noch das gesagt und drum habe ich dann diesen und jenen Fehler gemacht, sondern ich war es. Ich stehe dazu. Das ist, glaube ich, etwas, was wir heute ja auch sehr stark ersehnen, dass wir Menschen erleben, die zu ihren Fehlern stehen. Und das wäre eine gute Einübung. Und daher glaube ich auch, dass es für Kinder und Jugendliche eine wichtige Einübung ist, eine gesunde, regelmäßige Beichtpraxis einzuüben, um wirklich zu reflektieren, was ist geschehen, welches Gute hat mir Gott angeboten, wie oft habe ich es abgelehnt, wie bin ich damit umgegangen, und das so zu benennen, um dann immer ein Stück weiter zu gehen und dran an sich zu arbeiten. Das wäre das Letzte, was ich dann noch jetzt im Impuls sagen möchte. Die Heilige Beichte ist mir eine Hilfe, mich weiterzuentwickeln, zu reifen, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen, ein Aspekt des Erwachsenwerdens, weil ich nicht mehr Schuldige suche, ich nicht mehr Entschuldigungen suche und etwas kleinrede, sondern ich benenne es als Fakt. Und dann vertraue ich, dass der Herr mir die Kraft gibt, daran zu arbeiten, an dem einen oder anderen immer mehr mich weiterzuentwickeln, um heiliger zu werden. Es gibt natürlich auch Dinge, die wir immer und immer wieder beichten, aber es ist so, wie in einem alten Kaffeemaschine, wo das Röhrchen vom Wasserbehälter zum Filter hinüberfließt und dieses Röhrchen, da fließt das Wasser durch. Bei uns zu Hause gab es sehr kalkhaltiges Wasser und deswegen ist dann auch dieses Röhrchen immer mehr zugegangen, sodass dann irgendwann einfach nur mal noch Dampf herauskam und man musste dann dieses Röhrchen wieder entkalken. Da waren nie große Brocken drin, da waren nie irgendwelche riesigen Sachen drin, sondern das alltägliche Durchfließen des Wassers verstopfte dieses Röhrchen. Und so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es auch mit unserer Seele durch auch diese kleinen Alltagssünden, wenn wir sie nicht bewusst abgeben, dass dann dieser Kanal zur Gnade Gottes immer mehr verengt wird und wir deswegen dann auch unter uns selbst leiden und auch unter unserem Handeln leiden, denn wir leiden an den Auswirkungen, die unsere Sünde tut. Wenn wir also uns auf die heilige Beichte vorbereiten, auf den Herrn zu schauen, seine Barmherzigkeit ihm zuzutrauen und dadurch zu ihm zu gehen und zu sagen, danke, dass du da und da und da zu mir barmherzig warst. Das Sakrament der Versöhnung, die heilige Beichte, also ein Angebot zur Heilung und zur Heiligung. Und da wären wir schön blöd, sage ich einmal, wenn wir dieses Angebot nicht annehmen. Ich lade Sie ein, da ein bisschen drüber nachzudenken bei der Musik, die jetzt folgt.
Spiritualität bei Radio Horeb haben Sie eingeschaltet. Pater Hubertus Freiberg, Entschuldigung, hat uns den Weg, glaube ich, frei gemacht zum Titel dieser Sendung, nämlich die Heilige Beichte als Lobpreis auf die Barmherzigkeit Gottes zu verstehen. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Darf Sie an dieser Stelle auch einladen, wenn Sie Fragen haben. Dann scheuen Sie nicht, zum Hörer zu greifen. Rufen Sie jetzt an unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann vergessen Sie nicht, zuerst die 0049 vorneweg zu wählen und dann 89 517 008 008. Ja, die Beichte etwas verstaubt, nicht gerade steht sie hoch im Kurs, auch nicht in der pastoralen Verkündigung. Ein heißes Eisen, was manchmal auch in der Kommunionvorbereitung lieber gar nicht aus dem Feuer geholt wird, damit sich auch niemand verbrennt. Aber Sie haben gesagt, Pater Hubertus, worum es eigentlich geht und dass die Beichte oder das Sakrament der Heilung ja, eben zu den Sakramenten der Heilung gehört, das Sakrament der Versöhnung, so herum wird ein Schuh draus. Und es soll uns eben zum Heile dienen und ist auch als Geschenk an uns gedacht. Und wir haben wahrscheinlich oft das Problem, dass wir das genau falsch herum sehen, dass wir denken, jetzt müssen wir hier hingehen, wie eben ja so eine Art Gang nach Canossa und müssen ein ganzes Sündenregister aufzählen und müssen uns klein machen. Aber auch da haben Sie gesagt, das ist eigentlich eine Perversion, ein pervertiertes Verständnis. Wir müssen uns eben nicht klein machen, sondern es geht eigentlich darum, indem wir unsere Sünden bekennen, dass wir dann ja, in diesen Lobpreis Gottes einstimmen und sehen, er ist viel größer oder ich habe Unrecht getan und du verzeihst es mir. Oder ich gehe mit dir durch das Kreuz und Gott macht mich auch dadurch wieder groß. Und das Kreuz ist eben auch diese Brücke, die Jesus über den Graben legt, den ich vielleicht auch durch meine Sünden geschaufelt habe. Letztendlich geht es also durch diese, um diese große Freiheit und die Verantwortung, die ich eigentlich hier auch erlangen kann. Und deshalb wären wir sehr dumm, wie Sie gesagt haben, wenn wir das Angebot zur Heilung und Heiligung, das uns in dieser Beichte, in diesem Sakrament der Versöhnung begegnet, nicht annehmen wollten. Ja, das scheint ja auch heute oft der Fall zu sein. Wie groß ist die Suche nach irgendwelchen Psychologen, Ratgebern, nach einem Coaching? Alles Mögliche tun wir. Das Naheliegende sehen wir vielleicht oft nicht. Ja, wir haben eine erste Anruferin, die ich begrüßen darf aus dem Sauerland. Das ist Frau Rickmann-Thome, die uns hier zugeschaltet ist. Hallo.
Ja, grüß Gott und danke für das, was ich bereits habe hören dürfen. Wir Erwachsenen haben ja mehrheitlich große Sorgen, wie wir überhaupt die Jugendlichen und Kinder mit zum Beichtgang ermutigen können. Ich möchte ein genau umgekehrtes Beispiel aus eigenem Erleben schildern, ganz kurz. Ich bin inzwischen über 70 Jahre alt. Wir haben 4 Kinder aufziehen dürfen im Hochgebirge in einer rein katholischen Gegend. Mein Mann und ich beide aus der lutherischen Kirche. Die Kinder sind auf unseren Wunsch hin auch in dieser Dorfschule im katholischen Unterricht auch geblieben. Das war uns sehr wert. Und eines Abends, der Haussegen hing etwas schief. Mein Mann verkroch sich hinter seiner Zeitung und ich strickte. Und um 10 Uhr hören wir nackte Kinderfüße die Treppe runter. Ungewöhnlich, das gab es bei uns nicht. Und da steht da die 10-jährige Tochter in ihrem Nachthemd und sagt, ich habe Bauchweh. Ja, habe ich gesagt, ich komme gleich nach dir gucken, geh schon mal wieder rauf, leg dich ins Bett. Sie hatte sich umgekehrt und machte wiederum kehrt und stand unter dieser Stehlampe, guckt uns beiden auf 4 Meter Entfernung an und sagt, freundlich, aber auch streng. Und ihr beide solltet auch mal zur Beichte gehen, dann ging es euch wieder besser. Dreht sich um und geht brav nach oben. Da habe ich doch sehr drüber nachgedacht. Ich bin dort gelegentlich zur Messe gegangen. Später hatte der Bischof erlaubt, weil wir keine Alternative hatten und an das Sakrament als lebendigen Leib Christi glaubten, durfte ich mit bischöflicher Erlaubnis zur Kommunion gehen. Als dieses Menschenkind 17 Jahre alt war, war sie konvertiert, kommt in der Adventszeit von der Beichte, wir wohnten direkt neben der Kirche, und sieht mich da sitzen und sagt, Mutter, geh du doch auch zur Beichte. Ach, sag ich, Kind, ich ist ja gut, ja, ach nein, weißt du, es ist mir befremdlich irgendwo, also ich glaube, ich kann das nicht. Doch, Mutter, das tut so gut. Also die Jugend und Kinder haben das gespürt. Sie sind ja auch am Herrgott noch viel näher dran als wir. Und dann hat sie mich mehrmals so freundlich, kindlich eigentlich aufgefordert. Und ich sah sie auch so froh hereinkommen. Sie war etwas losgeworden, das merkte ich wohl. Und da habe ich schließlich mein Gesangbuch genommen, wo auch die Beichtanleitung und das natürlich stand und habe da noch mal reingeguckt. Und ja, dann bin ich in die Kirche gegangen und ein Mensch war noch vor mir an der Reihe. Danach kam auch niemand mehr. Ein Franziskanerpater war zur Aushilfe gekommen. Und dann habe ich da gesessen und habe auch gekniet. Und dann habe ich gedacht, nein, ich kann das nicht. Und jetzt möchte ich etwas sagen. Das geht uns vielleicht im Moment nicht ein. Aber wenn man große Hemmnisse hat, zur Beichte zu gehen, das ist ein ganz positives Zeichen, denn Satan will es nicht. Und den habe ich da gespürt, als ich zu meiner ersten Beichte als Nicht-Katholikin ging. Ich habe dann gedacht, ich setze mich mal 2 Reihen näher zum Beichtstuhl. Und dann habe ich etwas wie elektrische Funken gespürt. Also keine Halluzination, keine Vision vor meinen Augen. Es war ein seelisches Knistern in der Luft. Und da habe ich als gläubige Christin, und das sei dem Herrgott gedankt, das ist nicht meine Leistung gewesen. Ich habe Satan gespürt. Er hat dort herumgeknistert. Er wollte nicht, dass ich gehe. Und da habe ich gedacht, so, jetzt gerade.
Danke, Frau Rickmann-Thome. Vielleicht auch dazu noch Pater Hubertus. Wir haben hier noch einige andere, die auch angerufen haben.
Ich finde es ein wunderbares Beispiel, bin ich Ihnen sehr dankbar, weil das ist natürlich immer so. Darum gehen wir auch nicht gerne zum Beichten, weil dort, wo Gnade kommt, dort ist es natürlich immer angefochten. Darum verschieben wir es ja auch. Wenn samstags die Beichte ist, kommt dann eine Tante zu Besuch. Es ist überraschend, dieses passiert oder das Auto. Also das ist immer ein ganz umkämpftes Sache. Was ich noch gerne sagen muss, es ist großartig, dass Ihre Tochter Sie überzeugt hat dadurch, dass sie selber diese Freiheit erlebt hat. Und ich glaube, gerade für die Zuhörer noch zu sagen, schicken Sie nicht einfach jemand, du solltest auch mal wieder beichten gehen. Weil ich glaube, dass viele von uns gar nicht mehr wissen, wie sie sich gut darauf vorbereiten. Und es wäre erst noch einmal eine Hilfe zu sagen, schau doch mal auf Jesus, sprich du mit ihm, lerne ihn noch mehr kennen und dann auch einen guten Beichtspiegel oder so etwas zu haben. Also bei EWTN gibt es zum Beispiel auch eine Reihe über die 10 Gebote von mir, wo es auch was zur Beichte, aber auch zu den 10 Geboten gibt. Also da sich auch nochmal zu beschäftigen, wie bereite ich mich gut auf die Beichte vor, das wäre auch nochmal eine gute Sendung wert, zu sagen, was mache ich da eigentlich, um wirklich auch abladen zu können und nicht nur einfach einen Ritus absolvieren.
Vielen Dank, Frau Thome, für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Weiter geht's nach Ebersberg. Und dort bin ich jetzt verbunden mit Angelika Neuwieser. Sie will uns auch etwas erzählen.
Ja, grüß Gott. Ich möchte ein Zeugnis geben zur Heiligen Beichte. Es ist ja manchmal so, wenn man Exerzitien besucht oder Einkehrtage, da gibt es so ganz beliebte Priester, wo die Gläubigen gern hingehen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, wie der Pater jetzt auch sehr gut ausgeführt hat, dass der Priester stellvertretend für Jesus sitzt. Und es ist ganz egal, zu welchem Priester wir gehen. Und ich habe das dann auch mal erlebt. Ich bin dann zu einem Priester gegangen, der frei war, und bin in diesen Beichtstuhl. Und links davon hing ein Holzkreuz im Beichtstuhl. Und da hat mich Gott mit einer Liebe umfangen, mit einer solch unglaublichen Liebe und Barmherzigkeit, dass ich kein Wort mehr sprechen konnte. Ich habe nur geweint. Ich habe aufs Kreuz geschaut und nur geweint. Und das war für mich ein ganz großes Erlebnis, weil ich war eingebunden in diese Liebe. Und ja, dazu gibt es sonst nichts zu sagen.
Dankeschön.
Danke sehr. Ich würde es mal ganz überspitzt sagen, der Priester kann noch so blöde im Beichtstuhl sein. Es kommt darauf an, dass Christus ihnen sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden. Und wenn wir an diesem Satz festmachen, dann haben wir immer diese Barmherzigkeit Gottes zugesagt bekommen, auch wenn der Mensch, der dann drin sitzt, vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen sagt, die mich aufregen oder banal sind oder er nicht gut mit der Situation umgehen kann. So Erfahrungen gibt es ja. Aber das Wesentliche ist diese Zusage Jesu, ich bin da und ich spreche dich jetzt los von deinen Sünden.
Genau. Na, das war ein wunderbarer Priester, der mir da dann begegnet ist. Es war ein ganz wunderbarer Priester.
Mhm. Ja, umso besser.
Gut,
vielen Dank. Alles Gute Ihnen und auch danke, dass Sie uns dieses wunderbare Erlebnis weitergegeben haben. Auf Wiederhören.
Ich danke herzlich. Auf Wiederhören.
Ja, wir kommen zu einer weiteren Hörerin, diesmal aus dem Großraum Freising. Sie sind auf Sendung. Ihre Frage.
Ja, grüß Gott. Also ich finde, die Beichte ist eine so wunderbare Sache. Gesetzt den Fall, es ist ein Formfehler eingetreten beim Übertritt in die katholische Kirche. Was man dann nach 8 Jahren festgestellt hat, sind dann alle Beichten null und nichtig?
Nein. Sie sind ja als Getaufte und wohlwissend, dass Sie Beichten waren. Es gibt auch dieses Wort des Kirchenrechts, supplet ecclesia, die Kirche ergänzt. Also was da an formalen Dingen gefehlt hat, ergänzt die Kirche, sodass das Gnadenwerk Jesu in der Beichte immer Ihnen in voller Güte zugekommen ist, wenn die Ihre Voraussetzungen der Reue und des Bekenntnisses und all dieser Dinge geschehen sind. Also da können Sie ganz getrost sein.
Ja, danke schön für Ihre Frage. Ist das damit beantwortet?
Ja, die Frage ist beantwortet. Jetzt ist nur die Frage, ob ich wieder zur Beichte gehen kann. Also mein Mann war verheiratet, evangelisch, wir haben geheiratet und nach 25 Jahren bin ich zur katholischen Kirche konvertiert.
Ja, also da müsste man natürlich die genaueren Dinge anschauen. Das müssten Sie am besten mit Ihrem Priester, bei dem Sie konvertiert sind, oder bei Ihrem Ortspfarrer klären, dass der die Gesamtsituation gut klären kann, ob es da eine Sanation, dass es da irgendeine Heilung geben muss oder was da auch an rechtlichen Dingen möglich ist. Das ist jetzt schwierig für mich von der Ferne ohne genauere Kenntnisse und das würde den Rahmen sprengen auch. Aber Sie dürfen immer vertrauen, dass wir ja, es gibt ja auch viele verschiedene Formen der Sündenvergebung. Das wäre auch eine Sendung wert. Also dort, wo Sie die Sehnsucht haben und dass der Herr Ihnen Erbarmen schenkt, wird er Ihnen auch Erbarmen schenken.
Ja, die Sehnsucht.
Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
Vielen Dank.
Ja, weiter geht's ins Emsland und auch dort wartet eine Hörerin. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Ich möchte etwas erzählen. Ich bin 1955 zur Erstkommunion gekommen und durfte als Kind, als ich im ersten Schuljahr war, alleine in der Kirche vorne auf der Kinderbank sitzen. Und habe dann zugeschaut, wie die Menschen zur Kommunion gingen und bin in dem Strom mitgegangen bis vorne zur Kommunionbank, habe mir das angeschaut, wie das da geht und habe mich dann auch hingekniet und habe die Kommunion empfangen. Ich war ein großes Kind, dass dem Priester das gar nicht aufgefallen ist. Mein Vater hat das beobachtet und als wir zu Hause waren, dann habe ich Schimpfe bekommen. Es wurde mir gesagt, ich hätte Gottesraub begangen. Nun kam dann die Zeit der Vorbereitung auf die Erstkommunion und auf die erste Beichte. Und dann kam dieses Thema wieder auf den Tisch. Meine Eltern haben mir vorgeschrieben, ich müsste das beichten. Ich hätte Gottesraub begangen. Und dann kam ich ja dann in den Beichtstuhl und habe dem Priester das gesagt. Der hat sich sehr erschrocken, fragte nach und ich habe ihm das so erzählt. Und dann hat er mich so getröstet. Er hat mich sehr richtig aufgebaut und mir so viel Mut gemacht. Dieser Mut, der wirkt bis heute nach. Er hat davon gesprochen, es sei wohl meine Sehnsucht gewesen. Und ich habe als erwachsene Frau auch schlimme, schlimme Zeiten durchgemacht, einschließlich eines Suizidversuches. Und immer, wenn ich zur Beichte komme, und ich habe bis auf den heutigen Tag immer sehr, sehr gute Beichtväter gehabt und ganz viel Mut gekriegt. Und das möchte ich, dafür möchte ich einmal ganz herzlich Dankeschön sagen.
Ja, danke auch, dass Sie das hier stellvertretend auch für viele tun oder für alle, dass wir das auch alle mithören dürfen. Dankeschön.
Ja, ist das überhaupt Gottesraub?
Pater Hubertus.
Also ich würde mal so sagen, ich finde diesen Begriff interessant, den ich so noch nicht wahrgenommen habe. Es ist sicherlich kein Gottesraub, weil sie ja nichts rauben wollten, sondern sie wollten ja eigentlich auch das Erbarmen Gottes als Kind aufnehmen. Aber es wäre interessant, mit Menschen zu diskutieren, die heute gedankenlos zur Kommunion gehen, was sie da betreiben, wenn sie zur Kommunion gehen, oder auch sich über die Regeln der Heiligen Messe oder der Kirche hinwegsetzen und da dann einfach den Anspruch haben, ich will auch. Und das steht mir doch auch zu. Ob das unter Gottesraub zu bezeichnen wäre, wäre ein interessanter Aspekt. Finde ich eine gute Hinweis von Ihnen. Herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Dankeschön.
Auch.
Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Ja, Pater Hubertus, weiter im Augenblick sind keine Anrufe. Dann können wir noch ins Gespräch gehen. Und was mich noch interessieren würde, es gibt ja schon viele Menschen, die vielleicht auch stark mit Schuldgefühlen belastet sind, die sich fragen, gab es da in der Vergangenheit etwas, wo etwas ungültig war oder die auch am Buchstaben des Gesetzes dann stark orientiert sind, also im Hinblick auch auf die Religion oder auf die Korrektheit, auf die Gültigkeit, auch bei Beichten. Wie begegnen Sie solchen Menschen, dass sie sich nicht weiter in vielleicht falsche Schuldgefühle hinein verstricken, und nicht so richtig in den Genuss kommen, vielleicht dann auch diese Heilung oder Freiheit auch und die Heiligung, die mit der Beichte einhergeht, wahrzunehmen oder geschenkt zu bekommen?
Es ist interessant, dass im Neuen Testament es keine Stelle gibt, in der Jesus einem Sünder, der zu ihm kommt, sagt, warum hast du gesündigt oder warum hättest du es nicht besser machen können? Also bei der Frau am Jakobsbrunnen sagt er zum Beispiel, ja, du hast recht, es ist nicht dein Mann. Oder beim Schächer am Kreuz sagt er nicht, na, jetzt kommst du auch noch in der letzten Minute angesaust, sondern noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus nutzt also schenkt immer sein Erbarmen dort, wo Menschen in Reue zu ihm kommen. Und Menschen, die ängstlich sind und mit Selbstvorwürfen, denen ist zu empfehlen, wirklich zu einem erfahrenen Priester zu gehen und dann auch relativ zum Gleichen regelmäßig zu gehen, um dort wahrzunehmen, dass nicht die Sünde das Drama unseres Lebens ist, sondern in der Sünde zu verharren. Ich sage an diesem Beispiel des Gleichnisses vom barmherzigen Vater. Das ist ja beeindruckend, dass dieser Sohn in seinem Schweinemist erkennt, ich hab's verbockt und beim Vater ist Hilfe. Und da sieht man, mit welcher Mut und Stärke der dann aufsteht und hingeht. Der denkt also nicht, was wird der Vater sagen? Der denkt nicht, ja, was sagt der Sohn? Der sagt nicht, ja, mein Bruder, der war so blöd, drum bin ich gegangen. Oder meine Eltern waren so blöde, drum wollte ich mein eigenes Leben leben. Sondern er sagt, ich war's. Und der Vater sieht ihn schon von Weitem kommen und der sagt nicht, ja, du stinkst, weil jetzt kommst du auch noch. Ich habe sie doch gleich gesagt, sondern er sagt, er umarmt ihn und küsst ihn und steckt ihm den Ring der Sohnschaft an. Und das geschieht in der Heiligen Beichte auch. Die Heilige Beichte will uns aufrichten und stärken. Und das Wichtige, glaube ich, ist, dass wir eben nicht eine Kopie wieder mit nach Hause nehmen und uns schlecht machen, sondern dass wir wirklich, wenn wir nach der Beichte wieder diese Bilder haben, wie bin ich schlecht, wie bin ich klein, wie bin ich böse, zu sagen, nein, das ist beim Herrn. Ich habe in der Beichte die Taufgnade wieder geschenkt bekommen. Also man würde es modern sagen, der ist auf Reset gedrückt oder im alten Spiel bei Monopoly hieß es zurück an Start, an Anfang. So können wir sagen, die Beichte ist jedes Mal ein Zurück auf Start und wir dürfen neu mit Gott beginnen, anzufangen. Und dort, wo wir uns selbst Vorwürfe machen, da macht der Herr uns keine Vorwürfe, sondern er hilft uns, davon frei zu werden.
Schön, eine weitere Hörerin aus Koblenz hat sich noch gemeldet, die ich hier begrüßen darf.
Gut, grüß Gott. Ich hatte meine Frage. Ich bin in einer schlimmen Depression und habe über Angst, man würde sich selber was antun. Würde das jetzt von Gott so gehandhabt, ich bete jeden Tag den Barmherzigkeit, den Rosenkranz, ich versuche alles in meinem Möglichen zu tun, um den Willen Gottes zu erfüllen. Und ja, und das ist meine zusätzliche große Angst noch.
Also, da empfehle ich Ihnen sowohl gut in medizinische Behandlung zu gehen, als auch zu einem erfahrenen Priester, der Ihnen auch immer wieder diese Bedrängnisse, von denen Sie losspricht, Sie auch von diesen Geistern des Todes oder welcher Gedanken Sie da auch immer wieder haben, auch freispricht, durchtrennt diese Belastungen, die da auf Ihnen liegen, sodass Sie da Entlastung bekommen. Wir dürfen natürlich sagen, dass gerade bei dem Schächer am Kreuz sehen wir, dass der Herr nicht unsere Sünden vorwirft, sondern dass der Herr dort, wo der Mensch sagt, ich war's, ich bitte, denke an mich, Jesus. Jesus kennt uns am besten. Und wir können sagen, egal was wir getan haben, dürfen wir immer uns in die Arme Gottes werfen. Und ihn bitten, mach du mich fähig, dass ich der Würde, die du mir geschenkt hast, wieder gemäß lebe oder anteilig werde. Also da und auch bei der Verheißung des Barmherzigkeitsrosenkranzes ist ja auch so, dass wer das gebetet hat, dass der Herr in der Todesstunde bei ihm ist. So heißt es, glaube ich. Also da dürfen Sie vertrauen, dass der Herr uns immer sein Erbarmen schenkt. Wir müssen nur darum beten, dass wir diesen Mut haben, wie dieser Schächer am Kreuz oder im Gleichnis vom barmherzigen Vater, dass wir diesen Mut haben, des Sohnes das einzugestehen und zum Vater zu gehen.
Dankeschön, alles Gute Ihnen und damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Ich darf Ihnen recht herzlich danken fürs Anrufen und fürs Zuhören. Ich darf mich an dieser Stelle noch darauf verweisen, dass Sie morgen in der Spiritualität das Thema das Gleichnis der 10 Jungfrauen hören können, dass Sie sich auch gleich weiter durchs Programm begleiten lassen können. Seelsorge, Sprechstunde 15.15 Uhr erwartet Sie. Ich darf mich verabschieden und vorab aber Sie noch bitten, Pater Hubertus, vielleicht einen kurzen Segen zu spenden im Hinblick darauf, ja, dass wir vielleicht wieder Mut bekommen, uns auf den Weg zu machen zum Sakrament der Heilung. Mein Name ist Anjuta Engert und ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Jetzt noch Sie.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Jesus, göttlicher Heiland, du hast uns dein Erbarmen offenbart und es uns am Kreuz erwirkt, dass nicht unsere Sünde uns schlägt, sondern dass dort, wo wir unsere Sünde dir in das geöffnete Herzen bringen, dass du es mit deiner Gnade beantwortest. Immer dort, wo wir mit der Lanze der Sünde dein Herz durchbohren, antwortest du mit der Gabe der Liebe, der Erneuerung, der Stärkung, der Taufe, der Eucharistie, der Sakramente. Und so bitte ich dich für alle, die jetzt das hören, dass sie wirklich diese Erfahrung machen können, Mut zu haben, zu sich zu stehen und erfahren, dass du größer bist als sie und dass dein Erbarmen weitaus größer ist als die schlimmste Sünde ihres Lebens. Und dass dort, wo wir uns klein und schlecht machen oder fühlen, du uns herausheben willst, um uns aufzurichten, damit wir mit gutem Herzen und gutem Schritt wieder weiterziehen dürfen mit deiner Liebe. Herr, so heile die Verwundungen und Verletzungen, die wir uns durch die Sünde selber angetan haben, dort, wo wir nicht bereit sind zu verzeihen, wo wir noch an andere Dinge gebunden sind, wo wir durch Neid und Eifersucht und alle möglichen Sachen uns festmachen. Herr, durchtrenne und löse all diese Bindungen und ermutige jeden, dass er das Sakrament der Heilung, das Sakrament der Versöhnung, die heilige Beichte annehmen kann, um frei zu werden als Kind Gottes, wirklich Zeugnis zu geben von deiner Liebe. dazu segne und behüte, stärke und heile und heilige euch der allmächtige und gütige Gott durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Amen. Amen.